Hallo, ich bin Christina Spitzley. Ich bin Produzentin der Cabirio Productions und heute in unserer ersten Folge im Jahr 2023 wünsche ich all unseren Zuhörerinnen und Zuhörern und dir, lieber Roberto, ein tolles neues Jahr voller Liebe und Frieden.
Oh, danke schön. Mein Name ist Roberto Guerra, ich bin Schauspieler und ich wünsche uns ein Jahr voller leckerer Kekse.
Lecker. Gut, schön. Wir sind ja gerade mitten im Schreibprozess für Labyrinth of Love. So richtig haben wir uns vertieft, oder?
Ja, sollen wir unseren ZuhörerInnen gleich schon was verraten, was der Inhalt unserer wunderbaren Geschichte Labyrinth of Love ist?
Nein, Roberto, ganz sicher nicht.
Warum?
Bestimmt nicht.
Doch.
Nein, lass uns lieber mit Menschen reden, die schon ein Buch veröffentlicht haben.
Und was soll uns das bringen?
Welcome to the Labyrinth of Love.
Heute haben wir Beate Maria Schulz bei uns. Herzlich willkommen.
Hallo Beate.
Hallo Beate.
Chin Chin.
Hallo Roberto.
Herzlich willkommen.
Dankeschön. Hallo Christina.
Hallo Beate.
Heute machen wir mal was, was wir sonst beim Arbeiten nicht machen, nämlich Rosé trinken. Lecker.
Herrlich. Heute haben wir die Autorin und Schauspielerin Beate bei uns und ich freue mich sehr und darf dich kurz einen Moment vorstellen? So ein bisschen.
Ja, gerne, gerne.
Ja. Geboren bist du in Mecklenburg-Vorpommern und bist aufgewachsen auf einem Bauernhof, hast Abitur gemacht und Apothekenfacharbeiterin geworden. Und dann kam der Mauerfall. Und was ich ganz spannend finde, dann bist du nach Paris, Duisburg und New York gegangen und bist jetzt in Berlin und MacPom wieder. Und hast in Duisburg damals studiert, Germanistik, Psychologie und Erziehungswissenschaften. Und durch Duisburg halt mit dem Theater an der Ruhr sozusagen hast du kennengelernt von
Roberto Ciulli, oder?
Ja,
Roberto Ciulli, der große Roberto Ciulli. Ja, ja. Hast du mit ihm gearbeitet oder hast ihn
Nein, aber ich war in ihn verliebt.
Aha.
Sogar. Und das ist eine tolle Story, weil ich habe in der Creperie gearbeitet. Ich musste ja ein bisschen Geld verdienen. Also ich habe mich auf der Lotharstraße in der Mercator-Universität eingeschrieben. Das war genau bei mir um die Ecke. Und dann gab es da diese Baguetteria. Und es war ja früher so, da hat man diese Baguettes so, das waren so zwei Frauen, die haben den Laden geschmissen und dann hat man Crepes gemacht oder eben Baguettes und überbacken und das fand ich ja damals lecker. Ich fand ja halt die ganze Cuisine, die internationale Cuisine angefangen vom Döner bis über...
Ich dachte, jetzt kommt irgendwie französische Haute Couture, aber nein, ja, okay.
Pizza und das war ja für mich alles sensationell, weil bei uns gab es ja Bockwurst, Ragoufin war das Edle und... dann Bockwurst und Bulette, ne? Das war ja so Standard im Osten sozusagen. Na, jedenfalls habe ich, Roberto war eben eine tolle Geschichte, weil ich da gearbeitet habe und dann habe ich so Tische abgeräumt und dann war da so ein Bild, war da eine Zeitung, lag da so und dann dachte ich so, wow, das ist ja ein interessantes Männergesicht. So, und dachte so, ah, den musst du kennenlernen.
Der Mann hat dich vorher interessiert, bevor du etwas von ihm gesehen hattest.
Ja, bevor ich überhaupt gesehen habe, was er macht.
Ja. Interessant.
Ah, das ist spannend.
Ich dachte, du wärst von seinen Stücken begeistert gewesen. Nee,
das kam später.
Das kam später. Und der hat dich dann auch dazu gebracht, dass du in Berlin bei der Ernst Busch die Aufnahmeprüfung machen wolltest?
Nein, Christina. Echt nicht.
Nee?
Der hat, er hat, also erstmal bin ich dann so in dieses Theater gegangen damals war ich noch viel frecher als heute. Also heute würde das auch eher peinlich sein, glaube ich. Aber ich bin hin in diese Aufführung, ich habe mir alles reingezogen, Beckett, wovon ich natürlich nur Bahnhof fährt ab, Zug bleibt stehen verstanden habe, so, weil dieser Beckett ist ja so, ne, so irrsinnig, aber trotzdem habe ich gedacht, Mensch, das ist ja eigentlich DDR, warten auf Godot oder sowas, das ist ja eigentlich dieses Warten auf ein Wunder. Und es hat mich einfach irgendwo dann doch sehr erreicht. Und dann bin ich einfach mal nach einer Vorstellung, also das war, glaube ich, auch eine Doppelvorstellung, da hatte er zwei Stücke, Die Ausnahme und die Regel von Brecht und Gorkis Nachtasyl. Das hat er kombiniert. Und zwar die Welt der Reichen und die Welt der Armen. Die Welt der Armen vorne und die Welt der Reichen hinten. Und danach bin ich dann irgendwann mal, bin ich einfach hinten in die Garderobe und da saßen, also da war er dann auch irgendwie und er hatte immer ein wachsames Auge, wer sich da natürlich rumtreibt. Und dann hat er zu mir gesagt, wir können uns unterhalten. Kommen Sie in mein Büro. und das war dann, und mein Herz natürlich bum, 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 bum. Und dann bin ich eines Tages, als das Theater nach Mexiko fuhr und er noch in Deutschland war, da bin ich dann dahin. In den Raffelbergpark und habe ihn da getroffen in seinem Theater sozusagen.
Wow.
Und fand das sehr, sehr aufregend. Ja.
Aber du bist ja dann an die Ernst-Busch-Schule gekommen, daher kennen wir uns auch.
Genau.
Für mich ist es ja unvergesslich, deine Medea, die du damals mit Svetlana Schönfeld, glaube ich, gemacht hast, oder? Mit Hans-Jochen Wagner als Jason. Und ich habe ja dann später auch mit Svetlana Schönfeld Lorca gemacht, habe ich sehr geliebt und das ist unvergessen. Also da kann ich mich erinnern an euer Szenenstudium, wie das bei uns ja so hieß.
Mhm.
Und
Wann war das?
Mochte ich sehr. Das muss irgendwie in den Ende 90er Jahren.
Du warst zweites Studium?
97, irgend sowas. Ja. Also. Lange, lange ist es her.
Wir waren auch noch beim Festival, ne? In Zürich. Schauspielertreffen.
Am Schauspielertreffen mit diesem...
Engelmann noch so GSG-9-Auftritt gemacht.
Ja, genau, stimmt. Ja, genau.
Bei Nina noch.
Also bei mit Nina als Nina Horst hat Maria, dann gespielt. Genau, Maria Stuart gespielt mit Fritzi Haberland.
Dann hast du das Studium da abgeschlossen und hast es dein erstes Engagement am Neuen Theater in Halle an der Saale. Richtig?
Das hatte ich, ja.
Das verbindet uns beide, weil mein Vater ist in Halle an der Saale zur Schule gegangen. Meine Großeltern lebten in Sachsen-Anhalt.
Ach, guck mal an.
Von daher haben wir jetzt alle drei irgendwie eine Verbindung.
Verbindung, ja, ja. Ja, Halle war dann das totale Gegenprogramm zu Tschuli. Also Tschuli kam ja so aus der intellektuellen Ecke und aus der, sage ich mal, großen italienischen Theater- und Filmkunst, fand ich. Also Pasolini, weiß ich was, die hatten auch so tolle Hefte. Und da dachte ich so, ah, das ist so intellektuell, das hat mich so angefixt. Bei dem Sodann war etwas anderes. Da war, das war Kläche, das war Theater. Ja, also
Arbeit,
der hat gar
Arbeit.
Nicht, genau, ja. Übernahmen, Revuen, ja. Ich hatte 9 Übernahmen, als ich da angefangen bin. Mhm. Also wenn man aus der Busch kam, ist man eigentlich nicht mit dem Traum an ein Theater gegangen, 9 Übernahmen zu haben. Mhm. Also das war eher so, man träumte dann davon irgendwie, aber die junge Entdeckung an einem Theater zu sein. Aber das war... Das war ich nicht. Ich war ja auch schon älter. Ich war ja, ich glaube, 28, 29, als ich abgeschlossen habe. Also als ich die Schule abgeschlossen habe. Und dadurch war ich ja immer schon älter. Ich war ich hatte schon eine Berufsausbildung
gemacht. Ja, eben, du warst ja schon.
Ich war aber trotzdem in mir nicht alt.
Ja. Bist du heute noch nicht?
Bin ich heute noch nicht? Nee.
Und es ist, man muss sagen, es ist ja ein großes Kompliment, wenn man als Frau dann auch noch in einer Schauspielschule, wie damals die Ernst-Busch-Schule, was ja die begehrteste Schauspielschule war in der Zeit, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber damals war es so. Und wenn man dann, wenn man schon ein bisschen älter war, dann trotzdem aufgenommen wurde, war das wirklich, also ist das auf jeden Fall eher ein Kompliment gewesen, weil die Auswahl wirklich sehr, sehr krass war damals und gerade für Frauen oft viel, viel schwieriger. Also Männer hatten dann manchmal auch, wenn man nicht so ganz sich einig war, die dann doch aufgenommen, weil man dann so dachte, ja, die werden sich ja dann irgendwie im Laufe der Jahre entwickeln. Aber bei Frauen, die mussten
weil
dann wirklich...
Weil so viele Frauen da waren, die wieder dahin wollten,
mehr
als Männer.
Immer mehr Frauen.
Aber du hattest in dem Beruf natürlich auch ein ganz klares Männerübergewicht. Also die ganzen Klassiker sind ja ganz klar... Da gibt es ja leider im Theater auch sehr starke Stereotype. Ne? Mhm. Du hast die Junge, dann hast du die Liebhaberin die, mhm. und die, dann die Ehefrau, die mhm. Betrogene meinetwegen, und dann die alte Komische. Mhm. Also im Grunde genommen haben die immer so gesagt, von Anfang an, naja, wenn sie dann nicht, na, dann kriegt ihr Kinder. Frau Waller hat mal zu mir gesagt, naja, die meisten gehen ja in die Familien dann. Also, ja, auch wenn man das Studium dann beendet hat, die meisten gehen dann in die Familien.
Die Angelika Waller, ja, die Brigitte Bardot des Osten, wie sie genannt wurde. Oh. Hast du auch Kinderstücke gespielt?
Ja, in Pettersen und Findus, eine Dorfbewohnerin habe ich gespielt.
In Pettersen und Findus. Haben
Dorfbewohnerin Elsa. Und meine Oma hieß Elsa. Und damit konnte ich viel anfangen.
Ah, ja, schön.
Tipp, tap, tipp, tap, tippe, tippe, tipp, tap, tipp, tipp. Tab.
Welche Kinderbücher haben dich denn geprägt als Kind?
Borstel und sein Waldtheater hieß. Oh. Im Westen war ja eher so die Möwe Jonathan, ja. oder der kleine Prinz. Mhm. Das war so eure, glaube ich.
Ja,
eure,
auch. Ne? Ja, auch. Was waren denn deine, Roberto?
Also ich bin ja aufgewachsen mit Pippi Langstrumpf, mit Ronja die Räubertochter.
Das hast
mit
du alles gelesen?
Die Rote Zora. Nein, immer Filme geguckt. Also bei mir waren es immer Heldinnen, so. Es waren immer Mädchenfiguren, so, die Heldinnen waren. Mit denen bin ich aufgewachsen. Aber ich muss sagen, ich habe keine Kinderbücher gelesen. Ich habe, glaube ich, sowieso erst spät angefangen zu lesen. Ich habe vor allem... Aber du hast richtig Bücher gelesen? Richtig Kinderbücher gelesen?
Ja. Ich hatte so diese Grimms-Märchen. Mhm. Und dann hatte ich das große Buschbuch, Wilhelm Busch. Mhm. Also mein erster Comic, also meine Einführung in Comics war Wilhelm Busch tatsächlich. Mhm. Und das war, glaube ich, auch der deutsche Comic
Mensch
eigentlich.
Ja, richtig. Ne?
Also meine, auch so, ja. Auch die erste Erotikgeschichte, die fromme Helene. Mhm. Ich fand den Ausgang total tragisch, weil die ja betrunken, also weil die ja vom Teufel geholt wird, dann die Seele. Ne? Mhm. Ich fand das furchtbar. Da dachte ich schon, oh Gott, die hat mir so leid getan. Also wirklich. Aber Kinderbücher habe ich viel, ja doch. Erst habe ich immer nur die Bilder geschaut und irgendwann dachte ich, naja, musst du ja mal anfangen zu lesen. Ne? Also, aber eben Borstel und sein Waldtheater war ganz entscheidend und da haben die Tiere sich auch alle verkleidet. Also, und Borstel wollte, dass alle eine Maske aufsetzen und alle, also der Fuchs war dann halt der Hase. Und dann gab es aber dann haben die sich total bekriegt, weil die eigentlich ja ganz unterschiedlich waren in diesen Masken und dann flog das alles auseinander und Borstel war ganz traurig, dass alle nur so zerstritten waren, weil das wollte er doch gar nicht. Er wollte überhaupt nicht, dass alle zerstritten sind. Er wollte eigentlich, dass alle Spaß haben.
Und war das dann schon da, dass du eigentlich vorhattest, selbst ein Kinderbuch zu veröffentlichen?
Nein.
Gar noch nicht?
Ich habe aber völlig in diesen Geschichten gelebt. Also ich habe auch mit dem Fernsehen, wir hatten so einen Schwarz-Weiß-Fernseher, und da gab es so Kinderprogramm und alle Filme, ich habe viel Filme nachgespielt auch, also allein so. Also diese
alle
Fantasie,
Figuren?
Ja, diese Fantasie war halt schon da. Ne? Und dieses sich allein beschäftigen müssen war sowieso da, weil ich ohne Geschwister groß geworden bin und dann auf dem Landhaus mit Tieren. Also es lag so nah, dass man sich so in seine eigene Welt baute. Ne? Und das war bestimmt doch, ich habe vieles nachgespielt. Eine Schultüte auf dem Kopf, war eine Windel dran, da war ich Fee. Die Schuhe meiner Mutter, die hatte so spitze Schuhe dann irgendwo im Schrank. Ich habe immer gesucht, was hat Oma, was kann ich anziehen, was hat Mutti, was kann ich anziehen. Und ja, meine Großmutter hat dann immer nur gesagt, na, warst du wieder in meinem Schrank?
Und ich so, vielleicht.
Ja, vielleicht.
Aber jetzt hast du ein Buch geschrieben. Du hast es veröffentlicht im Mai 2022.
Ja.
Betty, eine Geschichte nicht nur für Vampire.
Ja.
Für wen ist die Geschichte noch?
Die ist auch für Menschen, ja.
Die ist auch für Menschen. Vorwiegend für Kinder oder denkst du, es ist auch eine Geschichte für Erwachsene?
Ich glaube vorwiegend für Kinder. Mhm. Also für Kinder, die so neugierig sind auf auf andere Wesen. Ne? Und vielleicht auch Kinder, die schon mal die erste Liebe, also dieses Gefühl der ersten Liebe kennengelernt haben. Mhm. So. Also einer verliebt sich ja schon im Kindergarten. Ne? Also ich denke, deswegen dachte ich so, 8 ist vielleicht ein gutes Alter.
Wir haben es ja auch gelesen, oder Christina? Ja, du hast, ja. Aber weißt, bevor war es für uns...
Was da drin steht?
Nee, eigentlich wollten wir dich fragen, ob du uns bzw. unseren ZuhörerInnen kurz erzählen willst, was denn die Geschichte der Betty ist.
Ja, es ist ein kleines Mädchen, was anders ist, was in einem Sarg lebt, nicht in einem Haus. Die Mutter ist verstorben. Und der Herr der Vampire ist ihr Vater, das weiß sie aber nicht.
Ah,
das
ja.
erfährt mhm. sie erst später.
Mhm.
Und ja, sie hat sich verliebt in einen Jungen.
Mhm.
Und zudem fliegt sie auch und den besucht sie des Nachts natürlich, weil am Tag kann sie sich ja nicht unter die Leute begeben.
Mhm.
Und sie beobachtet ihn und also und ja, und er ist halt
Mensch.
Er ist halt ja, Mensch.
Er ist kein Vampir, ne? Er ist Mensch.
Er ist Mensch.
Mhm.
Und das ist, und sie hält sich aber im Abstand, beobachtet ihn und dann crasht es auch ziemlich gleich, weil sie eigentlich dann einbricht, also bei ihm.
Mhm. Mhm.
Also und
ja, also
weil sie Hunger hat. Sie hat eben auch Hunger.
Mhm, also, klar.
Das ist ja so die,
das Blut die Haupt.
Das Blut ruft. Das Blut ruft und dann will sie auch, also will sie an ihn ran, also sie will ihn eigentlich auch beißen und dann merkt sie kann es nicht.
Mhm.
Und da spürt sie, dass was anders ist. Das spannend. Ist halt. Die Liebe, also in dem Sinne, in meiner Geschichte ist es die Liebe, dass sie etwas nicht kann.
Ist es denn, hast du denn, das habe ich mir nämlich eh gefragt, als ich es gelesen habe, habe ich mich gefragt, ob dir sowas Ähnliches passiert ist, dass du etwas, was du ganz natürlich konntest, ja, also wie eben die Betty auch ganz normal für sie ganz natürlich ist, Menschen zu beißen, plötzlich nicht mehr konntest, weil du dich verliebt hast?
Ich glaube, ich wollte immer gesehen werden. Also deswegen bin ich auch zum Schauspiel gekommen. Also ich wollte gesehen werden. Ich wollte, mhm. ich bin ohne Vater aufgewachsen, auch ohne Großvater. Das hatten wir, das Haus der abwesenden Männer sozusagen. Im Haus der abwesenden Männer. Und ich habe mich danach, glaube ich, gesehnt, dass mein Vater mich sieht. Ich wollte mich sichtbar machen. Und ich weiß nicht, mit der Betty, ja, habe ich auch eine, also dass ich kenne das, wenn ich Männer bewundere, also oder verliebt bin,
mhm.
dass ich dann eine sogenannte Beißhemmung habe.
Ja, also für mich war ja die Betty ja auch so eine Art, also wenn ich es zusammenfassen würde, dann ist es für mich sowieso eine Geschichte von zwei Menschen, die eben nicht aus demselben Holz geschnitzt sind mhm. und zueinander finden wollen und aber nicht dürfen. Sie dürfen, die dürfen nicht zusammenkommen. Also so wie, wenn man jetzt da so mhm. Geschichten, die dieses Thema hatten, zum Beispiel Romeo und Julia zum Beispiel, ja, also dieser Klassiker von wegen zwei wollen eigentlich zueinander, gehören zueinander, aber können nicht, dürfen nicht zueinander finden, weil sie eben nicht aus demselben Holz geschnitzt sind.
Oder weil der eine eben sterben kann. Also weil der eine ein Bedürfnis hat, sie hat ja ein Bedürfnis, also oder sie muss beißen, sie muss sich irgendwo von ernähren.
Mhm.
Und also darf sie ihm eigentlich auch nicht zu nahe kommen.
Ja klar,
weil er sonst sterben würde.
Weil so.
Ja, und weil er auch... weil er vielleicht sich auch vielleicht nicht mehr der wäre, der ist. Also
ja.
Sie würde ihn ja auch gefährden.
So. Sie würde ihn ja auch gefährden, ja, genau. Das kommt ja auch fort. Ja, genau.
Weil sie ja nachher sagt, dann beiß ich dich. Und dann bist du einer von uns.
Hast du denn zum Inhalt noch eine Frage, Moment?
Also ich würde jetzt gerne das mal so ein bisschen dabei bleiben, damit die LeserInnen auch die Chance haben, diese Geschichte irgendwie auch wirklich zu lesen.
Ja.
Es sei denn, du willst jetzt noch dazu zum Inhalt noch was sagen.
Nö.
Nee,
ist das gut? Ich glaube, das war
schön.
Okay.
Welcome to the Labyrinth of Love.